möchte euch ja, heute mit dem Wort dienen. Und zuerst, bevor wir aber in die Predigt einsteigen, habe ich es einfach noch auf dem Herzen, dass wir noch für Israel beten können. Israel hat einen Angriff gemacht, das hat er gerade alle mitgekommen, auf den Iran. Aus ihrer Sicht, also allgemein ein wichtiger Schritt für sie. Iran droht seit Jahren, Israel zu vernichten. Und bevor sie das anfangen zu machen, hat Israel angegriffen. Und Israel hat für uns, als, gerade auch als Gläubige, eine wichtige Bedeutung. Gott schreibt weiterhin mit dem Volk seine Geschichte. Und wir sind Teil, wir kommen aus dem Volk. Wenn wir unsere Geschichte anschauen, ist die aus der Bibel. Und unsere Entstehung, da sehen wir Gott drin, wie er das Volk auserwählt hat. Und wir sind mit Auserwählte. Und darum sehe ich es auch als Auftrag aus der Bibel heraus, dass wir auch gerade für das Volk beten. Und so vielleicht, wie es Christina gesagt hat, wir müssen nicht alles gut heißen, was sie machen. Sie sind nicht perfekt, wie sie aus Gottes auserwählten Volk sind. Überhaupt nicht. Und gleich finde ich es gleich mega, das Volk ist einfach seit es gibt und kämpft. Und sie kämpfen einfach, dass sie leben können. Leben in ihren Bereichen, wo sie leben wollen. Und ich bin gerade Bücher vom Lesen vom Zweiten Weltkrieg. Und es ist einfach, das Volk einfach so umkämpft ist. Und wenn man auf der Karte das Land anschaut, das finde ich immer wieder so bewundernswert, wie klein das ist und wie viel Augenwinkel immer wieder auf das Volk gerichtet ist. Und das ist eben nicht nur einfach eine geschichtliche irgendwie so Sache, sondern wirklich auf geistlicher Ebene findet da ein Kampf statt. Und wenn wir beten, dann überlegt man sich, vielleicht ja, kann ich beten? Wir können wirklich beten einfach für Frieden, dass der Krieg, der jetzt gestartet hat, dass der möglichst glimpflich davon gehen kann. Wir können einfach beten, auch einfach, sind wir immer wieder aufgerufen, dass auch die Juden einfach Jesus erkennen können. Dass sie sich wirklich zurückberufen auf ihren Gott. Und das ist ja gleich sehr eindrücklich, wenn sie sich auch jetzt wirklich versammeln, auch in der Synagoge und den Gott anrufen, aber dass sie den Messias erkennen können. Und wir dürfen da wissen, Gott ist das nicht entgleitet. Und das ist für die Israelis schon immer wieder eine Herausforderung, dass sie da mutig bleiben, stark bleiben in dem Glauben, ihnen Gott hat uns nicht vergessen. Und gleichzeitig auch für den Iran. Der Iran ist ein Leidensvolk. Die Bevölkerung dort leidet unter dem starken Regime vom Islam. Und interessant ist, dass dort gerade wirklich eine extreme Erweckung ist und viele so genug haben einfach von dem starken Regime und sich nichts einfach mehr wünschen, wie rauszukommen aus dieser Not raus auch. Und einfach, dass die Religion und Ding einfach getrennt werden können, Staat. Oder? Das ist bei denen, genau. Und so würde ich mit euch beten. Und ihr denkt, am besten geeignet ist der Vater unser. Wirklich mit den Enkeln beten. Es wirklich der Wille darf geschehen. In Israel, im Iran. Dass die Menschen ihn können erkennen können. Und dass wir können wirklich auch beten, wirklich, dass der Krieg glimpflich vorbeigehen darf. An der Zivilbevölkerung vorbei. Und dass wir einfach dürfen Gott auch erheben und dass wir dem Volk wirklich noch werden sehen. Wir dürfen immer wieder sehen, wie Gott treu ist. Und das darf uns auch ermutigen für unser Leben immer wieder. Und Gott wird seine Treue halten, auch an dem Volk. So wie wir doch miteinander die mögen aufstehen und das Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, und ja, letztens gerade etwas gehört, hat jemand gefragt, ja, was kann man für Israel tun? Wir können vor allem beten und darüber hinaus Jesus fragen, haben wir noch weiteren Auftrag? Und da darf man ganz, ja, da kann Gott ganz im Jesus ganz persönlich in unser Leben hineinsprechen. Und auf jeden Fall sind wir berufen, auch immer wieder Stellung zu nehmen. Und nicht still zu sein, sondern wirklich auch für die Wahrheit einzustehen und Stellung zu nehmen. Und nicht einfach stillschweigend über Sachen hinwegzugehen, weil es passiert sehr viel Antisemitismus. Und da ist klar, dass wir uns da wieder raushalten. Ja, jetzt möchte ich aber zum erfreulichen Thema kommen. Und das ist ja auch für das Volk Israel gedacht. Sie dürfen sich freuen, weil Gott wird sich ihnen gnädig erweisen. Er wird sich ihnen offenbaren und zeigen. Und ich bin wirklich gespannt, und, ja, was da noch wird passieren. Und in der Sicherheit Gott wird sein Werk tun. Wir feiern heute in einer Woche die Taufe. Und ich habe das als Anlass genommen, das Thema wieder mal aufzunehmen. So, ich weiss jetzt von einigen, die getauft sind, und doch in uns Erinnerung zu rufen, warum wir das machen, und uns selber auch erinnern, was die Taufe für eine Bedeutung hat, kann uns stärken, kann uns ermutigen selber, aber auch einfach immer wieder in Gespräch. Weil es ist nicht mehr einfach selbstverständlich, dass man sich taufen lässt. Warum? Wozu? Das sind immer Fragen, die mehr gestellt werden. Auch in unserer Gesellschaft, ja, das ist doch gar nicht nötig. Bekehrung reicht doch. So können eben Fragen auftauchen, wo wir konfrontiert werden können, wie, warum Erwachsene taufen und keine Kinder taufen. Ist Taufe wirklich notwendig? Soll ich mich wieder taufen lassen, wenn ich mich mal von Gott distanziert habe? Werde ich mit der Taufe automatisch Mitglied von der Gemeinde und so weiter? Vielleicht gibt es da noch andere Fragen. Und ich hoffe, das eine oder andere für euch können es beantworten. In der Bibel sehen wir verschiedene Arten von Taufen im Neuen Testament. Da sehen wir mal die Bußtaufe von Johannes. Der Johannes war der Täufer und der ist Jesus vorangegangen. Der ist vor Jesus wirken, hat er gewirkt und hat auf Zeichen von der Buß hat er im alttestamentlichen Sinn hat er die Leute getauft. Und er hat aber aufs Kommen von Jesus hingewiesen, hat gesagt, da wird einer kommen, der wird euch nicht nur zur Buß, sondern mit dem Heiligen Geist taufen. Nachher sehen wir im Neuen Testament Taufe in Lieb Christi inne. Entscheidet sich ein Mensch für Gott, für Jesus, bekehrt sich ein Mensch, wird er in der unsichtbaren Welt in Lieb Christi inne getauft. Und das werden wir wird heute ganz nah miteinander sein. Und dann eben über die Wassertaufe, das wird heute so der Fokus sein, aber eben zwei und drei sind sehr nah beieinander. Nachher noch Geistestaufe, das tun wir gerne mal noch zum anderen Zeitpunkt. Das aufnehmen, Taufe im Heiligen Geist ist die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe zum Dienst der Gläubigen. Genau. Wo ab Pfingsten wir ja sehen. Personen, die sich bewusst entschieden haben, an Jesus zu glauben, die Botschaft vom Glauben anzunehmen und ihr Leben bewusst ihm zu unterstellen, sollen sich laut dem Auftrag von Jesus taufen lassen. Da lesen wir zum Beispiel Matthäus 28, 18. Das Missionsbefehl. Ist ein ganz klarer Weg auf der Jüngerschaft, dass der Punkt kommt, von sich taufen lassen. Im Neuen Testament sieht man von Anfang an, dass bei der Mission der Gemeinde die Wassertaufe immer im Zusammenhang mit der Verkündigung vom Evangelium in den Herr gegangen ist. Also wenn sich eine Person entschieden hat, ich möchte dem Herr mein Leben anvertrauen, dann hat die Person in einer Zeremonie auch öffentlich erklärt, dass sie sich mit der Taufe, dass sie sich zu dem Christus hingibt. Und gleichzeitig haben die Gläubigen dann sich auch gerade zu der christlichen Gemeinschaft dazugehört. Also es ist gerade mit hineingegangen. Also der Paulus oder hat predigt oder an diesen verschiedenen Orten. Die Leute haben sich für Jesus entschieden, haben sich taufen lassen und nachher sind sie Teil geworden von der Gemeinde. Das Wort Taufe hat die Bedeutung untertauchen, völlig in Wasser eintauchen. Im Griechischen wird es so erklärt, oder? Man nimmt einen Stoff und der wird so in Wasser eingetaucht, in gefärbtes Wasser rein, zum Beispiel rot oder blau, was auch immer. Und der wird gefärbt und der ist dann ganz mit dieser Farbe und so wird er eingetaucht. Der Schritt von der Taufe, ich spreche jetzt hier von der Wassertaufe, ist ein öffentliches Bekenntnis vom Glauben an Christus in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Stell dir jetzt mal vor, du heiratest, sagst aber niemandem etwas davon. Wäre das nicht irgendwie mega komisch? Also ich, wenn jetzt der Josef gesagt hat, komm, wir heiraten im Stillen, dass niemand mitbekommt, wir sagen es auch niemandem, darfst du es niemandem erzählen, so, dann würde ich gleich manchmal so denken, wenn er so neben mir steht, steht er jetzt zu mir oder nicht? Oder was ist jetzt so genau? Also hat er sich jetzt nicht getraut, in der Öffentlichkeit zu mir Ja zu sagen und wirklich ein bisschen verunsichert, steht er jetzt wirklich zu mir. Und so stelle ich mich mit der Taufe auch öffentlich zu Gott. Und darin liegt auch eine Verheißung von Gott. In Matthäus 10, 32 heißt es, wer mich jetzt bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor Vater im Himmel. Also die Taufe ist nicht nur etwas, was ich mache für Gott, sondern es hat auch Erfolg, dass Gott sich zu uns bekennt, wenn wir das so machen. Die Taufe ist wie auch eine Proklamation, eben wir haben es gesagt, in der unsichtbaren Welt gegenüber dem Teufel. Und das schafft mir auch geistlichen Freiraum. Und das kann mich auch festigen im Glauben und eine Heilsgewissheit geben. Was der Teufel ja verhindern möchte. Er möchte uns ja die Heilsgewissheit immer wieder absprechen. Da darfst du sagen, nein, ich bin getauft. Ich habe mich entschieden, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu dem Gott gehöre. Und deshalb erleben ja Täuflinge noch oft, ich weiß nicht, wie es bei euch war, oftmals auch noch so Anfechtungen vor der Taufe. Weil es doch auch ein Schritt ist, wo man, ja, wo man noch mal einmal mehr sagt, eben, ich gehöre zu dem Gott. Mit der Wassertaufe spiegelt mir das wieder, was sich geistlich bei der Bekehrung abgespielt hat. Taufe ist ein rein äußeres Abbild davon und hat in sich selber nicht eine Rettungskraft. Wie wir ja wissen, ist Jesus an Karfreitag gekreuzigt worden, gestorben und begraben worden und auch Ostern auferweckt worden. Und bei der Bekehrung wird jetzt das auf geistlicher Ebene, passiert das mit uns. Wir werden die geistliche Ebene in Liebe von Jesus hineingepflanzt. Und das, was mit Jesus passiert ist, wird uns jetzt auch angerechnet. Und dazu können wir Kolosser 2,12 lesen. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Da ist jetzt eben die Glaubenstaufe in dem Sinn gemeint. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden, in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt für immer und ewig, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Und mit der Glaubenstaufe trennen wir uns von unserem alten Leben bewusst. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn der Teufel dich je wieder an deine Vergangenheit möchte erinnern, was kannst du denn tun? Ihn an seine Zukunft erinnern. Genau. Wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit, an deine Schuld oder was auch immer erinnern will, kannst du ihn an seine Zukunft erinnern, die dir wird sein. Im Römer 6,4 sind ähnliche Verse. Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Wow. Das ist mit uns passiert, wenn wir uns entschieden haben für den Glauben. Und diese geistlichen Elemente werden in der Wassertaufe dargestellt. Ich bezeuge meinen Tod, indem ich beerdigt werde, im Symbol vom Eintauchen. Und ich bezeuge meine Wiedergeburt im Symbol vom Auftauchen. Es ist also ein Bezeugen und nicht das, was passiert während der Taufe. Ansonsten könnte ja die Taufe eine Art eine Werkgerechtigkeit werden. Also der Glaube muss mitgegangen sein, oder? Man kann nicht einfach sagen, ja, taufe dich und dann ist alles gut, sondern da muss wirklich das Gottes Herz, die Entscheidung mit. Sonst könnte man, ja, darum ist auch wichtig, dass man zuerst das Evangelium erzählt, dass sich der Mensch Gedanken machen kann und dann sich entscheiden und dann die Wassertaufe folgt. Wir können es nicht durch den Akt selber, ist nicht das, was wir erlangen. Taufe vereint mit aufrichtigem Glauben ist ein Zeichen dafür, dass der Gläubige die Sünde von sich gewiesen hat und sich Christus ganz hingegeben hat. Diese Hingabe sieht auch Gott und bestätigt sie mit dem ständigen Fluss der Gnade. So sicher wie Christus von den Toten auferstanden ist, so werden wir auch als seine Jünger auch Kraft haben, ein neues Leben zu führen. Das hat er uns verheißen. Und das Bild zur Taufe in Verbindung mit dem Alten Testament wird als Sinnbild gesehen, dass das Volk Israel Ägypten verloren hat und ausgezogen ist ins verheißene Land und das Rote Meer durchquert hat. Da sehen wir einmal so Parallelstellen im Neuen Testament. Und durch den Auszug aus Ägypten ist nicht einfach alles einfacher geworden. Auch auf dem Weg ins verheißene Land hatten sie ihre Herausforderungen gehabt und sind ja auch nicht alle ins verheißene Land gekommen. Aber sie sind nicht mehr unterdrückt und in der Sklaverei der Ägypter, sondern sind unter der Führung von Gott gewesen. So sind auch wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Gott geht uns voran, wenn er am Volk Israel vorangegangen ist. Er führt sie, versorgt sie und schützt sie. Und das verheißt uns auch Gott. Wenn wir uns zu ihm bekennen, mit der Bekehrung, mit der Taufe, verheißt er auch, dass er mit uns sein wird und uns durch alle Herausforderungen durchführen. Im Glaubensleben ist Taufe sozusagen oder die Entscheidung von der Bekehrung der Startschuss in ein neues Leben. Du entscheidest dich für einen Herrschaftswechsel. Nicht mehr ich selber, nicht mehr Zünd ist über mir, sondern eben Gott ist jetzt mein Herr. Und so lässt du auch dir bewusst die Sünden los. Aber wie so ein bisschen bei einer Heirat fängt das Leben so erst richtig an, oder eigentlich? Genau, man lässt sich mal da drauf ein, auf den Glauben, oder? Gerade auch die vielleicht nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, für die ist da nochmal ein bisschen eine andere Welt. Und dann kommen, wie beim Volk Israel, nach dem Auszug auch weiterhin können Herausforderungen kommen und Versuchungen. Aber mit dem Heiligen Geist an deiner Seite bist du auf der Siegerseite und kannst die Herausforderungen gewinnen mit ihm zusammen. Und er bekommt Kraft, die anzugehen. Aber auch trotz dieser richtigen Gesinnung, oder auch wenn wir eine neue Gesinnung bekommen, werden wir nie vollkommen in der Heiligung sein. Ich glaube, das merken wir ja immer wieder. Wir sind jetzt nicht durch die Taufe perfekte Menschen geworden. Und das muss auch nicht sein. Und so gibt es nachher das, dass deshalb ergänzt Jesus, was uns fehlt. Der Heilige Geist wird uns aber von der Sünde überführen, damit wir um Vergebung bitten können. Also das ist unser Teil. Oder? Wenn wir merken, da ist Sünde im Leben, wo uns der Heilige Geist aufzeigt, dann ist unser Part, das von Gott zu bekennen. Und dann bekennt sich auch Gott zu uns. Und Jesus ergänzt das, was wir nicht können. Es braucht keine erneute Taufe mehr bei Verfehlungen, sondern dazu haben wir das Abendmahl, wo uns in Erinnerung ruft, dass Jesus für all unsere Verfehlungen ans Kreuz gegangen ist. Also die Entscheidung für Jesus, die Taufe, muss man nicht wiederholen, wenn man mal eine Zeit hatte, wo man vielleicht nicht mehr mit Gott unterwegs ist. Gott stellt sich zu dem. Aber wenn wir Umkehr nötig haben, das kann in unserem Leben passieren, dass wir irgendwie weg abkommen, dann können wir mit dem Abendmahl das wieder bekennen, was Jesus für uns tun hat. Jesus sitzt zur Rechten vom Vater und vertretet uns. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, was er uns ergänzt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also, wir können nicht mehr, die Sünde kann uns nicht mehr trennen von Gott. Außer natürlich, wir gehen ganz bewusst und trennen uns wieder, gehen den Weg bewusst wieder ohne Jesus und sagen, nein, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Das ist ein anderer Fall. Aber wenn wir uns, wenn es Verfehlungen, Sünde kann geben in unserem Leben, dann ist das nicht mehr über uns, sondern Jesus haben wir als Fürsprecher, der uns fürspricht bei dem Gott. So kannst du also jeden Moment vor Gott gerecht dastehen und es kann keine Anklage mehr gegen dich sein. Und so dürfen wir jeden Morgen wirklich aufstehen und sagen, es ist keine Anklage mehr über meinem Leben. Auch durch den Tag durch, wenn Sachen passiert sind, am Abend darf ich Gott den Tag anlegen und mein Leben und sagen, hey, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was ist jetzt falsch gelaufen, was hätte ich anders. Also man darf natürlich schon reflektieren. Aber nicht in dem Sinn, habe ich jetzt noch irgendetwas, sondern Jesus, ich darf dir auch meine Fehler angeben. Da muss ich nicht jede einzelne aufzählen, sondern außer das hilft dir, etwas zu bekennen. Aber du darfst auch einfach sagen, hey Jesus, ich weiß, ich habe vielleicht dort und das vielleicht nicht so gemacht oder gedacht. Und das darf ich dir auch einfach anlegen und du stehst ein in deiner Gnade. In der heutigen Zeit hat Taufe für uns Westeuropäer einen Bedeutungswandel erlebt. Klar braucht es ein bisschen Mut, vor anderen anzustehen dass man, und zu zeigen, dass man Christ geworden ist und sich öffentlich zu taufen. Und viele tun das im Gehorsam der Bibel. Bei den wenigsten hat Taufe aber weitreichend äußere Folgen. Aber nicht so bei den ersten Christen. Wenn man uns so zurückerinnert, was ist passiert oftmals mit denen? Den ersten Christen? Was ist bald passiert? Die ersten Christen, die sind schon bald verfolgt worden, weil sie sich bekennt haben zum Jesus, ihrem Herr. Und nicht mehr der Kaiser von Rom, ihr Oberste, war. Die waren ja eigentlich wie ein Herrschaftswechsel und gesagt, wir unser Oberste, wo wir uns orientieren, ist nicht mehr der Kaiser von Rom, sondern Gott, Jesus. Und auch die Juden, die sich bekennt haben zu Jesus, das ist ja dann auch immer mehr geschehen, sind aus den Synagogen ausgestoßen worden. Und Christen haben als Gesetzesübertreter gegolten. Also es hat extreme Auswirkungen auf ihr Leben. Zur Familie der Gläubigen hat man nur gehört durch die Taufe und somit hat bei ihnen auch die persönliche Verfolgung angefangen. Also das ist schon noch, ja, das hat die Taufe schon noch mal eine andere Bedeutung gehabt, wie ich für uns jetzt. Aber da hast du gleichzeitig eben unter Umständen Ja gesagt zur Verfolgung, ausgestoßen sein von deiner Gemeinschaft, wo du unterwegs gewesen bist. Somit zeigt man mit der Taufe auch Ja zu einer verbindlichen Gemeinschaft mit Gläubigen, zum Schutz, dass man nicht vom Glauben abkommt, wie der Hebräerbrief uns sagt, und zum Dienst der Geschwisterten. Das war dann wirklich klar gewesen, oder? Wenn du dich für Jesus entschieden hast, hast du gewusst, ich kann jetzt nicht einfach allein irgendwo sein. Ich bin vor allem weggestoßen. Ich kann nicht mit Synagogen. Ich brauche eine andere Gemeinschaft. Und dass ich da standhaft bleiben kann, muss ich mit anderen Geschwistern unterwegs sein. Und darum, oder? Man fragt sich immer so, ja, wieso treffen sich die eigentlich im Untergrund? So in diesen Gemeinschaften. Die könnten da, heutzutage mit den Medien, kommst du ja fast zu allem, auch in diesen Ländern. Aber nein, die wissen, wir brauchen einander. Ich brauche den anderen, der in mein Leben hineinreden kann, mich ermutigen, mich stärken, wo ich meine Sorgen, meine Freuden trennen kann. Und der Hebräerbrief sagt es auch ganz klar. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Da ist jetzt da eben von mutwilligen Sünden. Das ist das, was ich vorher so ein bisschen erwähnt habe. Nicht das, was uns im Alltag passiert, wenn wir in dem Sinne mit Jesus unterwegs sind, aber so das mutwillige Wiederabsprechen vom Gehorsam. Genau. Und darum, ja, da sieht man so die Wichtigkeit vom Zusammenkommen, zum Miteinander unterwegs sein, zum einander anspornen, zur Liebe, aber auch mal vielleicht ermahnen und sagen, hey, ja, manchmal haben wir blinde Flecken in unserem Leben. Und ja, da wollen wir uns einander ermutigen. Und darum ist es auch wichtig, Sachen anzusprechen im Leben von anderen. Zum Schluss von der Predigt möchte ich noch auf zwei Fragen eingehen. Warum Erwachsene Taufe und keine Kinder Taufe? Im 5. Jahrhundert ungefähr hat sich ja die Kirche zur Staatskirche entwickelt. Und mit dem ist auch Kindertaufe zur Pflicht geworden. Und die Taufe der Gläubigen ist gewaltsam unterdrückt worden. Wie die meisten von uns wissen, sind die Wiedertäufer mit dem Tod bestraft worden. Die Glaubenstaufe ist zum Staatsverbrechen geworden. Und über 12 Jahrhunderte war Taufe als ein bürgerliches Verbrechen brandmarkt. Stellt euch vor. Und trotzdem hat sie niemals ausgerottet werden können. Weil es einfach Leute gegeben haben, die gesagt haben, wir halten an dem fest. Und so haben sie alleine in der Reformation seit rund 5'000 Wiedertäufer ihr Leben lassen. Hier im Emmental und auch in Zürich sieht man auch so Gedenkstätten. Erst im Jahr 1793 ist durch die französische Revolution auf dem europäischen Festland wieder mehr Religionsfreiheit gekommen. Und so ist 1834 die erste Baptistengemeinde gegründet worden. Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Und wir lesen in der Bibel von keiner Kindertaufe. Befürworter nehmen aber gerne die Stelle aus der Apostelgeschichte, zum Beispiel, wo steht, dass Lydia und ihr Haus sich taufen lassen haben. Aber wenn man eben davon ausgeht, dass sich zuerst der Mensch wie von Jesus entscheiden musste, hat sich ein Kind, ein Kleinkind, das noch gar nicht machen können. Ich, also wir SPM von der Pfingstgemeinde, ermutigen zu einer Wiedertaufe, wenn man als Kind getauft worden ist. Erwachsene und Jugendliche können die Entscheidung zur Taufe für sich treffen, Kinder noch nicht. Jesus selber hat Kinder gesegnet und wir machen das ja gleich da in unserem Kontext mit der Kindersegnung. Wir werden dann gerade im August eine Kindersegnung haben. Und meine Empfehlung aus der Erfahrung ist, mit Taufen vor dem Unterrichtsabschluss in der 9. Klasse eher zurückhaltend zu sein. Gerade Junge, die aus einem christlichen Elternhaus kommen, müssen sich oft eher so ein bisschen finden, ihren persönlichen Glauben und manchmal vielleicht sich auch mal ein bisschen distanzieren und wie selber den Glauben zu finden, um diesen persönlichen Glauben wie bewusst eine Entscheidung können zu treffen und dann umso mehr. Und da ist ein schöner Moment, wenn man merkt, da ist ein Kind also aus einem christlichen Elternhaus und was sagt, das ist wirklich mein persönlicher Glauben und zu dem möchte ich stehen. Also gell, kein Gewiss, wenn ihr euch vor dem 9. einfach so unsere Empfehlung, wie da kann man die jungen Leute wirklich anführen, dass sie merken, was das auch gleich auch für eine Bedeutung hat. Genau. Ja, so möchte ich, irgendwie fällt, ja, genau. So möchte ich schliessen mit dem und oder warte schnell, Friedli, in deiner Gemeinde. Mit der Taufe wirst du nicht automatisch Mitglied von einer lokalen Gemeinde. Wir haben die Taufe als Teil der Mitgliedschaft, das ist so, weil es das Einzige ist, wo es eigentlich so wie eine gemeinsame Grundlage gibt. Viel anderes haben wir gar nicht. Und die Mitgliedschaft haben wir, weil wir als Gemeinde, als Verein organisiert sind. Aus Sicht auch von der SPM sehen wir eine Gemeinde als Verein, als das, was am ehesten dem entspricht, wie im Neuen Testament Gemeinden geführt worden sind. Ja, und mit dem Verständnis von Taufe freue ich mich, dass wir nächsten Sonntag den Thomas, also mit ihm habe ich das durchgeschafft, nächsten Sonntag dürfen taufen und mit ihm auch den Schritt feiern. Wenn du jetzt heute Morgen da bist und sagst, ich bin noch nicht getauft, darfst du dich gerne anschliessen, wenn du merkst, dass der Schritt für dich dran ist. Und ich weiss jetzt nicht, was für dich die Predigt ausgelöst hat. Vielleicht bist du ermutigt worden, auch wieder morgen aufzustehen in der Gewissheit, also auch schon heute. Wer ist mein Herr? An welcher Seite bin ich? Und nichts kann mich trennen von dieser Gnade. Vielleicht bist du aber auch herausgefordert worden und zu überdenken, ja, wo habe ich vielleicht auch einen Lebensbereich, wo ich bewusst auch Gott wieder anvertrauen möchte, wo ich vielleicht selber probiert habe, ein bisschen Herz sein darüber. Und dort steht uns da, Gott da, parat zur Umkehr. Und wenn du Gelegenheit hast und merkst, er ist dran, darfst du gerne zum Gebetsteam gehen oder auch vielleicht heute Nachmittag das Abendmahl nehmen für dich und das wie so wieder zu bekennen. Ja, Jesus, ich möchte dir Merci sagen für die frohe Botschaft auch von der Taufe, wo du uns zusprichst auch. Wenn wir uns zu dir bekennen, wirst du auch dich zu uns bekennen. Danke, dass wir mit dieser Gewissheit auch in den Sonntag, in die kommende Woche dürfen gehen und auch einfach mutig dürfen sein und unser Leben nach dir dürfen richten. Jeden Lebensbericht dir dürfen unterstellen und im Vertrauen, dass du gut meinst, gute Pläne, gute Gedanken hast über jeden Bereich von unserem Leben und das Beste wünschst, Jesus. Und danke dürfen wir auch mutig in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld erzählen von dir, von deiner Gnade, von deiner Erlösung, die du parat hast für jeden Einzelnen. Danke vielmals. Amen.